wird Uli Jungen zu uns sprechen. Thema ist Rettung aus der Niederlage. Textgrundlage ist Josua 7. Josua 7 fügt sich ja an Josua 6 an, das wir letztes Mal gehört haben, als Uli da war. Da handelt es sich ja um die Eroberung der Stadt Jericho. Und ich möchte nur die ersten zwei Verse lesen von Josua 7, nachdem die Stadt erobert worden war. Doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten, und Acham, der Sohn des Karmi, des Sohnes Sadis, des Sohnes Sechars vom Stamm Juda, nahm etwas von den Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel.
Wir kommen heute Morgen zum Josua Kapitel 7, zu der Niederlage, die sie beim Städtlein Ai erlebten. Das letzte Mal vor einem Monat haben wir Josua 6 betrachtet, als es um die Eroberung von Jericho gab. Die große Stadt wurde eingenommen, Gott hat einen enormen Sieg geschenkt, das Volk konnte einmarschieren und es in Besitz nehmen. Und nun kurze Zeit später wollten sie das Städtlein Ai nebenan anlegen, waren überzeugt, wenn wir Jericho so groß eingenommen haben, werden wir das mit links machen, und schickten nur aufgrund der Empfehlung der Kundschaft ein paar tausend Mann und wurden enorm überrascht und geschlagen, gab viele Toten und sie mussten fliehen und waren entsetzt, dass so etwas geschehen konnte. Niederlagen erlebte sie dort. Niederlagen sind immer wieder mit Demütigung verbunden und haben dann die Gefahr, dass wir in Resignation kommen. Man ist enttäuscht über sich und den Umständen und hat ein schlechtes Gewissen, das sieht man im kleinen und großen Rahmen. Ich denke, vor 75 Jahren beim letzten Weltkrieg, die Zerstörung von Deutschland komplett am Boden zerstört und dann die bedingungslose Kapitulation ringsherum, war eine enorme Demütigung. Oder ein bekannter Politiker gerät irgendwo in eine Affäre und wird dann öffentlich in der Presse und in den Medien zerrissen und er muss zurücktreten und hat viele andere negative Konsequenzen. Oder auch in der Gemeindearbeit, ein bekannter Gläubiger macht einen Fehltritt und es ist eine tragische Demütigung für ihn. Die Medien, wir kennen es ja, stürzen sich dann wie Hyänen auf solche Dinge und Vermutungen und spekulieren und tratschen hin und her. Josua wurde bei dieser Niederlage von Ai sehr gedemütigt. Sie kannten bis jetzt einen um den anderen großen Sieg, und jetzt von diesem kleinen Städtlein wurden sie blutig niedergeschlagen. Hat Gott sie verlassen? Was soll weiter geschehen? Wendet sich nun auf einmal betrachtet, wie sollen es kommen? Es geht ja um den Namen des Herrn und um dessen Ehre. In Vers 9, Josua 7 lesen wir: Wenn das die Kanaiter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Der erste Hauptgedanke, die Frage, wie kann so etwas geschehen? Einmal durch Überheblichkeit und falsches Selbstvertrauen. Vers 2 und 3. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und erkundet das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihre sind wenige oder sie sind klein. Paulus zieht diesen Gedanken weiter, wenn er schreibt im Neuen Testament: Wer da meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wer sich so bewusst ist, mir kann da nichts passieren, dann ist man in großer Gefahr. Ein altes Sprichwort sagt: Wenn die Götter verderben wollen, den machen sie zuerst stolz. Das sieht man in der Politik, in der Wirtschaft und auch im Gemeindealltag. Der gestern errungene Sieg gibt noch keine Garantie, dass es heute automatisch auch so geht. Es gibt eben auch im Geistlichen keinen Automatismus. Wir brauchen immer wieder die Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen müssen, um das Feld behalten zu wollen. Der Fall Jericho war für die Israeliten eine Gefahr zur Überschätzung, zur Überheblichkeit. Was kann das bei uns schon passieren? Sehen wir auch zum Beispiel bei David. Er blieb gemächlich in Jerusalem, ohne dass er mit dem Volk in den Krieg zog, lauschte und kam in Verführung und vergriff sich auf dem Dach bei Bathseba. Er meinte sich gut und kam dann in großer Not. Weiter sehen wir beim Fall, dass es durch Nachlässigkeit geschah. Ach, es ist nicht nötig, dass so viele hinaufziehen. Schickt 1.000, 2.000, 3.000 Mann, das ist genug. Und dann wird es so gehen. Es steht hier nirgends, dass sie Gott konsultiert haben. Wie ist das nun mit Ai? Bei Jericho haben wir gesehen, dass Josua frühmorgens aufstand, eine Begegnung mit dem Engel des Herrn hatte, mit Christus im Alten Testament, mit dem göttlichen Heerführer. Der gab ihm ganz konkrete Anleitung und er befolgte das und dann kam der Sieg. Auch hier sehen wir jetzt bei Ai, eben es wurde Gott nicht mehr konsultiert, sondern man folgte automatisch, das wird schon wieder gut gehen und wieder gut kommen. Und letztlich durch Ungehorsam und versteckte Sünde geschah diese Niederlage. Vers 11 und 12. Da sagt Gott: Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht zu ihren Geräten gelegt. Daran kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Band verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt oder heraustut. Achan, dieser bekannte Mann, jetzt hat sich versündigt. Er hat etwas von Gottes Eigentum gestohlen. Gott hatte eigentlich bei Jericho ganz klar gesagt, all das, was ihr erbeutet, soll als Reichtum in das Haus des Herrn eingelagert werden. Achan hatte das Problem, er ließ sich verführen und nahm es für sich heimlich weg und verscharrte es in seinem Zelt. Und da sehen wir bei ihm den Weg der Versuchung bis zur Sünde. Vers 21. Da sagt Achan, und ich sahmte der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Der Weg der Versuchung. Er sagt hier, ich sah. Und er hat dann zu lange hingesehen. Den ersten Blick können wir oft nicht vereiteln, sondern ist dann fraglich, bleibe ich hängen, sehe ich weiter, wie ist es mit dem zweiten Blick? Es gelüstete mich. Ich sah und es fing an, in den Gedanken sich zu drehen und es gelüstete mich. Ein indisches Sprichwort sagt ja, sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Das, was hier abläuft, das verführt mich letztlich zur Tat, sei es positiv oder wie hier beim Achan negativ. Und ich nahm es, zugreifen, ausprobieren, für sich in Beschlag nehmen. Und dann als konsequent, weil es heimlich war und er schlichtes Gewissen hatte, ich verscharrte es. Das verschlechte Gewissen führt zur Heimlichkeit. Und darum werden wir immer wieder in der Bibel, in Sprüche 28 zum Beispiel, oder in 1. Johannes 1,9 aufgefordert, die Sünde zu bekennen. Das heißt, dazu zu stehen. Vor Gott ehrlich werden, sich in das Licht Gottes stellen. Und das Ergebnis war, wie es im Anfang, im ersten Vers heißt, dass Gott sagt, Israel hat sich versündigt. Er beschuldigt hier letztlich das ganze Volk. Da ergrimmte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels, heißt es. Israel hat sich versündigt. Und hier sehen wir, Sünde ist keine Privatsache. Es war nicht nur die Angelegenheit von Achan, sondern er war ein Ganzes vom Volk Israel. So ist Sünde keine Privatsache, wie auch der Segen ist ja auch nicht Privatsache. Er geht weiter, er geht zu anderen Zielkreisen. Wir kennen es ja von der ganzen Situation bei Corona. Wenn einer infiziert ist, dann muss er sich von den anderen isolieren, damit nicht wieder Ansteckung geschehen und weitere Multiplikation geschieht. wenn der kleine Finger vergiftet ist, kann man nicht sagen, ja, das ist nur der kleine Finger, sondern man muss ihn behandeln, man muss ihn isolieren, sonst betrifft es mit der Zeit den ganzen Körper, weil er eben ein Teil vom ganzen Körper ist. Oder Spörtchen sagt, wenn ein Karren an einem Rad angekettet ist, dann ist es nicht nur die Sache von diesem Rad, sondern vom ganzen Karren. Es gehört zusammen. Und auch bei uns hier in der Gemeinde, der Einzelne ist die Summe des Ganzen. Wir gehören zusammen, wir sind ein Leib, miteinander verbunden. Und darum ist es nicht eine Privatsache mit der Sünde und mit dem Segen. Und daher müssen wir das wirklich so Gott immer wieder hinlegen. Eben auch Jakobus sagt in Kapitel 1, der Mensch muss aufpassen, wenn er sieht und überlegt und fühlt und dann zur Tat schreitet, dann kommt es zur Sünde. Israel hat sich versündigt. Der Fall und die Demütigung war tief. Und dann kommt die große Sache, nämlich der zweite Hauptgedanke, die Wiederherstellung. Gott will uns gerne in der Gemeinschaft mit ihm und der Gemeinde zurückführen. Dazu ist der Jesus als Fürsprecher und hoher Priester zu Rechten Gottes. Warum? Weil er uns immer wieder zurück in die Gemeinschaft Gottes einziehen will. Und jemand sagt mit Recht, umfallen ist menschlich. Das passiert jedem Mensch. Liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen wieder ist geistlich. Und darum müssen wir wieder aufstehen. Rückbesinnung ist gesagt an die Frage zu Gott, Verse 6 bis 9. Josua aber zerriss seine Kleider, fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Eltern Israel, und sie warfen Staub auf ihre Haupt. Und Josua sprach, ach Herr, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? O, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaiten und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umbringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für einen großen Namen tun? Rückbesinnung auf die Frage zu Gott, was willst du uns damit sagen? Warum ist dies geschehen? Welche konkreten Schritte sollen wir tun? Eben nicht liegen bleiben, sondern wieder aufstehen. Und dann folgen, wie es Paulus auch sagt, konkrete, rechtschaffene Früchte der Buße. Man tut etwas, um wieder zu Gott umzukehren. Buße heißt ja Kurswechsel. Um 180 Grad wende ich mich und gehe ich in die richtige Richtung. Vers 10. Da sprach der Herr zu Josua, stehe auf, was liegst du da auf deinem Angesicht? Wie schon gesagt, nicht resignieren, nicht liegen bleiben, nicht im eigenen Verfehlen suhlen, sondern Buße tun, aufstehen, konkret handeln. Und dann sehen wir, dass es klar war für Gott, die Möglichkeit zum Sündigen besteht bei allen. Darum, wie wir es dann in den Versen 14 bis 18 lesen, wurden dann alle Stämme gerufen und geprüft. Und als es dann den Stamm Juda traf, wurden dann die Einzelnen geprüft und schlussendlich fiel das Los auf Achan und es war klar, es ist wirklich der Mann, der dieses Verfehlen gemacht hat. Die Bibel ist sehr offen und ehrlich. Sie schreibt offen über die verschiedenen Fehler und Fehltritte verschiedenster Menschen. Zum Beispiel Abraham, der große Glaubensheld, aber dennoch schreibt die Bibel offen, wie etwa er gelogen hatte. David habe ich schon erwähnt, wie er den Fall und kam zum Griff nach Bathseba und dann sogar Mord an ihrem Mann Uriah, um seine Spuren zu vertuschen. Salomo mit seinen vielen heidnischen Frauen, die ihm zum Götzenopfer verlieten. Oder Petrus im Neuen Testament, ganz tragisch. Wie hat er den Herrn so elend verleugnet? Ich schwöre es, ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann krähte der Hahn. Und Jesus schaut ihn an und liebt ihn. Dann müssen wir es eingestehen. Wir müssen es bekennen. Vers 20. Da antwortete Achan Josua und sprach, wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan. Sünde muss klar erkannt werden und man muss den Mut haben, dazu zu stehen und es wirklich abzugeben. Die vier Worte, es tut mir leid, ist oft das Schwierigste, was wir machen können. Gegenüber Gott, aber auch gegenüber den Mitmenschen, wo wir ehrlich sagen können, du, es war nicht richtig, es tut mir leid. Und so müssen wir gemeinsam den Weg gehen. Und schlussendlich war die Konsequenz, es musste eine Drängung vom Bösen geschehen. In den Versen 24 bis 26 lesen wir, da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, dem Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder, Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, führten ihn hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach, weil du uns betrübt hast, so betrübt dich der Herr an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannten sie mit Feuer. Und als sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grin seines Sohns, daher nennt man diesen Ort Tal Achos bis auf diesen Tag. Das ist hier Altes Testament, das Gericht. Die Konsequenz wurde an Ort und Stelle vollzogen. Zum Glück leben wir im Neuen Testament, wo Jesus das Gericht Gottes, die Strafe über die Sünde auf sich stellvertretend genommen hatte. Und darum heißt es in Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden hätte. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. wir haben es letztlich verdient. Aber Christus kam an meine Stelle und hat den Zorn Gottes auf sich genommen, die Strafe getragen und durchlitten und konnte ausrufen, es ist vollbracht, was wir ja dann auch wieder im Abendmahl feiern. Es ist geschehen, es ist Vergangenheit und jetzt beginnt ein neues. Ich habe von Augustinus, dem alten Kirchenvater vom 4. Jahrhundert gelesen. Er führte in seinem alten Leben von der Bekehrung ein sehr ausschweifendes Leben, hatte aber eine tiefgläubige Mutter, die für ihn betete und er kam zum Glauben und machte radikale Umkehr. Und dann steht eines Abends, als er durch die Stadt ging, rief eine Prostituierte, Augustinus, hallo, ich bin's. Er drehte sich um und sagte, aber ich bin es nicht mehr und ging weiter. Das ist neues Leben, das ist neuer Anfang. Und zum Schluss noch, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, wie es uns auch Jeremia in seinem Brief sagt. Kapitel 8 noch, Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht und verzage nicht. Nimm mit dir das ganze Kriegsvolk und mach auf und zieh ihn auf nach Ai. Sieh, ich habe den König von Ai samt seinem Volk in seiner Stadt und seinem Land in deine Hände gegeben. Und du sollst mit Ai und seinem König tun, wie du mit Jericho und seinem König getan hast. Nur dass ihr die Beute und das Vieh unter euch teilen sollt, legt einen Hinterhalt in diese Stadt. Da machte sich Josua auf und das ganze Kriegsvolk, um nach Ai hinauszuziehen. Und Josua erwählte 30.000 streitbare Meier und sandte sie aus bei Nacht. Und sie machten einen klaren Sieg. Hier in Kapitel 8 erinnert uns nichts mehr, was mit Jochan geschehen ist. Es ist abgeschlossen. Gott vergisst. Jesaja sagte, du hast meine Sünden hinter dich zurückgeworfen. Wörtlich steht dort, hinter deine Schulternblätter getan. Also an einem Ort, wo ich nicht mehr hinsehen kann. Das ist Gott. Er vergibt, er vergisst, wie Micha sagt, er versenkt unsere Sünden im Meer, wo es am tiefsten ist. Tausende von Metern unter Wasser. Und die Propheten sagen ja, wenn unsere Sünden gleich blutrot ist, so werden wir sie waschen schneeweiß. Das gibt uns das Abendmahl wieder neu zu verstehen. Gott holt nicht die Sünde wieder um die Schuld hervor und sagt, ja, aber du hast doch damals schon wieder. Nein, er ist treu und gerecht, sagt er in 1. Johannes 1, wenn wir die Sünde bekennen, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Hier redet Gott wieder klar mit Josua, gibt ihm neue, klare Aufträge und sie gehen voran und können diesen Sieg erleben. Bei uns geht doch oft nach einer Niederlage so ein mulmiges, schlechtes Gefühl nach, ob der Herr uns wohl weiterhin gebrauchen kann und will. Bei Gott ist es geregelt. Es ist abgetan. Er will mit uns einen neuen Weg gehen, wie es Jesus mit Petrus machte. Er vergab ihm und gab ihm einen neuen Auftrag als Apostel im Neuen Testament. Hätten wir so einen Mann wie Petrus mit seinem Fall auch wieder später in die Gemeindeleitung gewählt. Jesus hat es getan, weil er Buße getan hat und weil für ihn ein neues Leben möglich war. Für Gott ist es geregelt. Wir gehen mit ihm in eine neue Zukunft. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass wir mit dir dürfen den Weg gehen. Und dass wir aus unseren Fehlern dürfen lernen, wieder aufstehen und vorwärts gehen. Danke dir, dass das geistlich mit dir so möglich ist. Und hilf uns wirklich, Schritt um Schritt vorwärts zu gehen. Amen. Thank you.